Herzlich willkommen zu Mitgeschnitten. Dieser Podcast widmet sich Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen an der Leuphana Universität Lüneburg. Mit dabei sind zahlreiche Persönlichkeiten, auch aus Politik und Wirtschaft. Sie hören die Originalaufnahmen der Diskussion, die auch als YouTube-Video verfügbar sind. Das Thema dieser Episode ist Hashtag Green. Das Gespräch wurde im Rahmen der Opening Week im Oktober 2021 mitgeschnitten. Mit dabei sind Bernd Ulrich, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, und Dr. Daniel Lang, Professor für transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung an der Leuphana Universität Lüneburg. Viel Spaß beim Mithören!
Hallo, guten Morgen. Es freut mich, dass wir heute wieder hier sind und vor allem über den Hashtag Green sprechen. Green, Nachhaltigkeit, Klimakrise, Themen, die uns alle beschäftigen. Wir haben darüber ja schon in der Startveranstaltung gesprochen. Und freut mich sehr, dass wir heute mit Bernd Ulrich einen Experten hier haben, der über dieses Thema sicherlich mit uns diskutieren kann wie kaum ein anderer. Bernd Ulrich ist seit 2003 stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitschrift Die Zeit, hat als Journalist schon verschiedenste Preise gewonnen, kennt aber auch das politische System von innen. Er war zwischen 1988 und 1990 Büroleiter beim Fraktionsvorstand der Grünen. Spätestens seit dem kürzlich veröffentlichten Buch mit Luisa Neubauer, ein Gespräch mit Luisa Neubauer, wissen wir auch, dass er der Generation der Boomer angehört. Ich musste dann heute Morgen kurz schauen, was ich denn bin. Also ich bin Generation X, die ist, glaube ich, so irgendwie noch völlig dazwischen. Hat aber auch andere Bücher veröffentlicht, die, glaube ich, sehr, sehr gut zu dem Thema passen. Eins, das ich total spannend fand, 2019, ein Buch, das unter dem Titel Alles wird anders, das Zeitalter der Ökologie, also eben Hashtag Green. Insofern würde ich sagen, ist Bernd Ulrich ein idealer Gesprächspartner heute Morgen, um über einen New Deal zu sprechen und im Rahmen von diesem New Deal genau diesen Hashtag Green gemeinsam mit mir zu erörtern und denen ein bisschen nachzugehen. Willkommen, Bernd Ulrich, schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen Dank und danke für den Erwartungsdruck, den Sie jetzt gemacht haben.
Schön. Und dann starte ich doch mal eben tagesaktuell. Sie kennen die politische Landschaft in Deutschland, glaube ich, wie kaum ein anderer. Jetzt sind wir ja gerade am Start von Sondierungsverhandlungen. Wird denn in Ihrer Wahrnehmung gerade wirklich an einem New Deal gebastelt, hinter den verschlossenen Türen, wo niemand spricht? Oder ist es doch dann am Ende des Tages was so ein weiter wie bisher ist? Also können wir einen New Deal erwarten von der möglichen Ampel? Oder denken Sie, da wird nichts dramatisch Neues rauskommen?
Also ein New Deal werden die das bestimmt nicht nennen. Das kann man schon mal sicher sagen. Ob was Neues rauskommt, ich bin mir bei dem wichtigsten Thema, also der Krise im Mensch-Natur-Verhältnis oder auch Klimakrise meistens genannt, bin ich mir relativ sicher, dass viel rauskommen wird. Und das liegt nicht nur am Willen der Einzelnen, es liegt auch nicht am Wahlergebnis. Das Wahlergebnis ist in der Frage Klima so ein bisschen zwiespältig, weil die Parteien haben bis auf die AfD alle 1,5 Grad Fahrt versprochen und keine einzige Partei, nicht mal die Grünen, haben die entsprechenden Maßnahmen für einen solchen Pfad vorgeschlagen. Insofern ist das Wahlergebnis ambivalent, aber die Ambivalenz wird eben in einem demokratischen Rechtsstaat dann manchmal genommen durch den zweiten Teil, nämlich den Rechtsstaat. Mhm. Es gibt einen so starken Rahmen für die Klimapolitik, dass eine neue Regierung sich nur unter sehr, sehr hohen politischen und finanziellen Kosten nicht daran halten kann. Deswegen vermute ich, dass wir ein Klimapaket bekommen oder eine Klimawende, über die sich alle möglichen Wählerinnen und Wähler, die dem Gemurmel des Wahlkampfs geglaubt haben zu dem Thema, wundern werden.
Okay, das ist ja schon mal sehr spannend. Also das heißt, Sie würden davon ausgehen, dass wir das Zeitalter der Ökologie, das Sie beschrieben haben, dass wir da tatsächlich schon die ersten Schritte gemacht haben, dass wir da hinkommen zum Zeitalter der Ökologie.
Das Zeitalter der Ökologie beginnt dann, wenn der Flächenverbrauch stoppt und wenn die CO2-Emissionen sinken. Insofern, also das ist anders als in allen anderen Politikfeldern, ist das ein sehr hartes Kriterium. Unter diesem Kriterium hat es noch nicht begonnen, aber es wurde ein Rahmen geschaffen, ein rechtlicher Rahmen, der es sehr schwer macht, nicht ernsthaft Klimapolitik zu betreiben. Ich will nur als Stichwort sagen, natürlich Paris-Abkommen, dann die Vereinbarung New Green Deal von der EU, aber vor allem auch das zu Recht viel gescholtene Klimaschutzgesetz der Großen Koalition von 2019. Das enthielt überwiegend Schrott, aber eine gute Klausel, nämlich dass jeden März, immer am 15. März eines jeden Jahres, müssen die Reduktionsziele des letzten Jahres überprüft werden. Das heißt, hat man es geschafft oder nicht? Und wenn nicht, dann muss man nachbessern. Das ist dieses Jahr schon geschehen, ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil Wahlkampf war. Und das bedeutet aber, dass jedes Jahr ein riesiger Märzkladderadatsch entsteht, wenn man die Reduktionsziele nicht eingehalten hat. Nicht nur, weil das peinlich ist, sondern auch, weil man eben diesen CO2-Nachtragshaushalt dann machen muss. Und das ist dann richtig Stress. Und deswegen glaube ich einfach, dass alle Parteien verstehen, dass sie eine Klimapolitik machen müssen, die diesen Märzkladderadatsch vermeidet. Sonst sind die Grünen mindestens 2023 raus aus der Ampel.
Spannend, sehr spannend. Sie haben jetzt auch schon erwähnt, eben wir haben ja schon einen neuen Deal. Also Ursula von der Leyen auf europäischer Ebene hat sie ja 2019, kurz vor der Pandemie, den European Green Deal proklamiert. Wie schätzen Sie denn diesen Green Deal von Ursula von der Leyen ein? Also eben, da steht ja dann auch wieder vorne dran Wachstumsstrategie, was mich dann schon wieder ein bisschen stutzig macht. Ist es ernst gemeint oder geht die EU den konsequenten Weg? Wie würden Sie da, was ist da Ihr Gefühl zum Green Deal auf europäischer Ebene?
Also wenn die EU in irgendeinem politischen Bereich einen konsequenten Weg gehen würde, dann müsste man sich sehr wundern. Also es kann in einem solchen Konglomerat überhaupt gar kein konsequenter Weg zustande kommen eigentlich. Und insofern ist auch das nicht konsequent. Es gibt wahnsinnige Lücken. Natürlich, die Zielsetzung ist zu bescheiden, aber vor allem die Schritte dahin sind zu bescheiden, wenn man das an einem CO2-Budget misst, das wir noch zur Verfügung zu verfeuern haben. Und dann ist praktisch der Agrarbereich weitgehend ausgespart. Also da wird noch relativ konventionelle Politik gemacht, also CO2-haltige und natürlich auch sonst naturzerstörende und Tiere quälende Politik. Aber es ist trotzdem ein Antrieb und es wird sehr viel Geld in die Hand genommen. Und manche Leute verstehen ja nur eine Sprache und das ist Geld. Aber gut, wenn sie die dann verstehen, ist ja auch in Ordnung.
Sehr schön. Ein Thema, das ich so in der Vorbereitung gehört und gelesen habe und was Sie auch mit Luisa Neubauer aufgegriffen haben, war so das Thema, wie ist es denn mit Freiheit und Ökologie? Also müssen wir uns denn jetzt einschränken? Werden wir in unserer Freiheit eingeschränkt? Ich finde es ja auch spannend, dass wir jetzt gerade die FDP mit so einer starken Freiheitsidee und die Grünen am Tisch haben beim Verhandeln. Wie passt Freiheit und Ökologie? Passt es überhaupt irgendwie zusammen oder müssen wir einfach damit leben, dass wir unsere Freiheit ein Stück weit zumindest aufgeben müssen?
Ja, ich würde sagen, dass Freiheit nur mit Ökologie noch zusammengeht und Ökologie auch nur mit Freiheit. Das ist jetzt ein sehr weites Feld, aber ich will vielleicht die Substanz der Veränderung, die wir da jetzt erleben, im Freiheitsbegriff zwischen dem 20. und dem 21. Jahrhundert nur mal kurz benennen. Ich habe also mir den Satz ausgedacht für meinen Twitter-Account. Freiheit heißt, den anderen nicht die Folgen der eigenen Lebensweise aufzuzwingen. Das heißt, man muss eben gucken, wie viele Zwänge erzeugt mein Verhalten. Und es geht ja nur nicht darum, dass man weniger darf, sondern man muss die Folgen mittlerweile angucken. Also die Zeit, in der, sagen wir mal, der weiße Mann des Westens so mächtig war, dass er einen großen Teil der Nebenkosten seines Lebens auf Frauen, den globalen Süden, die Zukunft, die Natur abwälzen konnte, ohne dass es Rückwirkungen hatte. Diese Zeiten sind einfach vorbei. Das heißt, die Freiheit wird jetzt nicht weniger, sondern die Freiheit wird erwachsen.
Spannend. Und Sie haben ja auch so ein bisschen schon angesprochen, in dem, wie Sie es gerahmt haben, eben diese Idee von, oder dieser Konflikt in Anführungszeichen zwischen Generationen, die ja gemeinsam jetzt diese Krisen, die wir meistern müssen, das ist ja nicht nur die Klimakrise. Also wir haben genauso das Artensterben, wir haben aber Fragen nach Demokratie etc. etc., wo wir unterschiedliche Generationen haben und gerade in Deutschland ja auch das Thema, dass wir eben Boomer-Generation, Generation X, die am Ende des Tages sogar noch mehr sind, was wir dann bei Wahlen auch immer wieder sehen. Wie gehen wir mit diesen Generationenkonflikten, wenn es Konflikte denn sind, aber mit diesen unterschiedlichen Perspektiven, mit den unterschiedlichen Rucksäcken, die wir jeweils mitbringen, wie können wir damit umgehen? Also es war ja auch ein Thema, was Sie mit Luisa Neubauer intensiv diskutiert haben im Gespräch, das jetzt als Buch veröffentlicht wurde.
Ja, allerdings, ja. Ich glaube, das Wichtigste ist zu verstehen, dass es sich hier bei den Unterschieden oder den Konflikten zwischen den Generationen nicht um eine Mentalitätsfrage handelt, im Sinne von, die Jungen sind halt ungeduldiger und die Älteren sind eben ein bisschen lahm oder so, sondern es geht um einen Gegensatz oder einen Interessengegensatz, der so materiell ist, wie der Gegensatz von Kapital und Arbeit materiell sein kann. Weil die müssen mit unseren Emissionen und unserer Zerstörung sehr, sehr lange leben. Und deswegen haben sie ein anderes Interesse an den Veränderungen. Und das ist ein objektives Interesse, das man messen kann und das man gut begründen kann. Und dann das Zweite ist, was man, glaube ich, verstehen sollte in dem Konflikt zwischen den Generationen, ist, dass es nicht keinen Sinn hat, lange drum herum zu reden. Die Last an Naturzerstörung und an CO2-Emissionen, die wir der jüngeren Generation aufbürden als ältere, weiße, wohlhabende Menschen der Boomer-Generation, das ist einfach peinlich und es ist ein Grund, sich zu schämen. Aber Schämen ist natürlich kein abendfüllendes Programm. Also das hat ja keinen Zweck. Man gesteht das ein und man sagt, ja, okay, das war falsch. Aber es hilft nichts, wenn die jungen Leute sagen ja zu Recht, also die sich da in dem Thema engagieren, also die klimarealistischen jungen Leute, die sagen ja zu Recht, dieses Jahrzehnt, die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts, ist entscheidend für die Zukunft der Welt. Und da haben wir jetzt nicht Zeit, noch 5 Jahre uns über die Vergangenheit und die Fehler der Boomer zu unterhalten, sondern wir müssen uns darüber unterhalten, was jetzt geschieht. Und dann ist das Gespräch, finde ich, dann gewendet ins Konstruktive nach vorne hin.
Das ist spannend. Wir haben ja neben dem Hashtag Green, haben wir noch drei andere Hashtags, also drei andere Themen, die uns in diesem New Deal beschäftigen, die aber, glaube ich, ganz eng verknüpft sind mit der ökologischen Frage. Das ist auf der einen Seite Demokratie, dann haben wir die Frage nach sozialer Gerechtigkeit, da haben Sie schon ein bisschen, sind Sie schon ein bisschen drauf eingegangen, und die Frage nach Daten, Digitalisierung. Und ich würde gern kurz mit Ihnen mal diese Verbindungen durchgehen, wenn Sie da bereit wären dazu, also so ein bisschen zu schauen, eben, was bedeutet denn in diesem Zeitalter der Ökologie digitale Transformation, die uns ja auch überrennt? Wie hängt das zusammen? Kann man das, muss man das zusammendenken? Müssen wir vielleicht auch Ökologie nochmal ganz neu denken in diesem digitalen Zeitalter?
Ja, Sie machen mir Spaß. Wir haben 20 Minuten Zeit und Sie wollen jetzt nur wissen, wie die beiden größten Entwicklungen, die wir haben, nämlich Ökologie und Digitalisierung, so zusammenhängen. Also ich setze eigentlich, also man könnte jetzt anfangen zu reden, auch sozusagen als Boomer-Revanche-Foul über das Streaming und über die den Stromverbrauch von digitaler Entwicklung. Aber ich sehe eigentlich mehr die Hoffnungsseite darin. Man kann und muss auch eine ganze Menge Dinge, die wir auf der Welt machen, also Handel zum Beispiel, also das Transportieren von Gegenständen von A nach B, kann man viel, viel effektiver machen, wenn man dies alles durchdigitalisiert. Also das in allen Bereichen sind Optimierungspotenziale, und es sind ja auch überall sitzen junge Leute in irgendwelchen Startups und versuchen Transportwege zu optimieren. Und sowas zum Beispiel ist, glaube ich, total wichtig. Also die Digitalisierung kann auf jeden Fall zu einer effizienteren, ökologischeren Lebensweise und Produktionsweise führen. So, das wäre eine Variante, wie es zusammenhängt. Mhm.
Und dann haben wir ja, da sind Sie auch schon ein bisschen drauf eingegangen, aber was ich spannend finde, ist diese Frage nach Zukunft der Demokratie. Also wir sehen ja einen großen Wandel, letzte Bundestagswahl, da passieren Dinge in unserem demokratischen System, die halt noch nicht da gewesen sind. Und dann haben Sie auch, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, eben, dass es vielleicht gar nicht die Parteien sind und das politische Umfeld ist dieses Zeitalter der Ökologie voranbringt, sondern dass es eher der Rechtsstaat ist. Wie hängt Ökologie und Demokratie in so einem New Deal? Wie könnte das zusammenhängen?
Ja, ich denke, die Dinge werden etwas verkompliziert und man kann auch sagen, sie werden interessanter, weil ja nicht nur die ökologische Krise die Demokratie berührt, sondern wir wissen einfach nicht, Sie wissen das nicht und ich weiß es nicht und ich glaube, niemand weiß es, ob das die Tatsache, dass Demokratie auf der Welt bisher nur mit Ausbeutung Dritter und mit Ausbeutung der Natur einhergegangen ist, ein notwendiger oder ein zufälliger Zusammenhang ist. Ich hoffe, dass es kontingent ist. Das heißt, dass Demokratie auch wirklich ohne Ausbeutung Dritter auskommen kann. Das ist aber keine theoretische Frage, sondern das müssen wir jetzt praktisch ausprobieren. Mhm. Ja, und das heißt, die westliche Dominanz und die Dominanz des Mannes über die Frau, die Dominanz des Weißen über alle anderen Farben und die Dominanz der Gegenwart über die Zukunft, alles dieses wird jetzt nicht mehr so sein können. Das heißt auch hier an dieser Stelle, die Demokratie wird dadurch nicht eingeschränkt, sondern die Einschränkung, die die Demokratie hatte, dass sie mit dem Aber der Ausbeutung verbunden war, die wird jetzt aufgelöst. Also die Demokratie kommt zu sich.
Sehr spannend. Wir haben noch die soziale Gerechtigkeit. Also die haben wir jetzt über Generationen, haben wir darüber schon gesprochen. Wenn wir über nachhaltige Entwicklung sprechen, haben wir auch ganz stark diese intragenerationale Gerechtigkeit. Und wenn wir jetzt wirklich auf die globale Ebene gehen, Sie haben das schon angesprochen, eben die Ausbeutung, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte ja schon stattgefunden hat, wie kriegen wir auf so einer globalen Ebene tatsächlich sowas wie ein Zeitalter der Ökologie hin, wo ja berechtigte Interessen auch sind auf anderen Kontinenten, dass man sich weiterentwickelt, dass man auch gewisse Entwicklungsschritte macht. Wie kommen wir zu einem sozial gerechten, sozial-ökologischen Wandel, auch aus einer globalen Perspektive?
Das sind alles super Frühstücksfragen, die Sie da stellen. Also ich würde sagen, dass das Thema Ökologie einen qualitativen Unterschied hat zum Thema Ökonomie. Es ist nämlich, Ökologie ist von Natur aus sozialistischer, wenn man so will. Weil man kann begründen, auch wenn ich die Begründung oft nicht besonders triftig finde, warum es ökonomische Unterschiede zwischen den Menschen gibt. Also warum die einen mehr Geld haben als die anderen. Aber warum die einen das Recht haben sollen, mehr Erde zu zerstören, mehr Natur zu zerstören und mehr Zukunft zu zerstören als die anderen, das ergibt im Grunde gar keinen Sinn. Deswegen muss man sagen, beispielsweise am CO2, eigentlich von der Gerechtigkeitsseite her hätte jeder Mensch auf der Erde das Recht, 2 Tonnen CO2 noch eine Weile zu emittieren pro Jahr, pro Kopf. Das heißt, alle gleich. Mhm. Und das ist auch der Fluchtpunkt aller internationalen Abkommen. Mhm. Und das heißt, das Ökologische hat in diesem Sinne eine sozialistische Drift. Mhm. Weil es geht ja um Allmende. Mhm. Es geht um das, was uns allen gehört. Und ich glaube auch, dass die Reichen unter Druck kommen. Letztens musste ich so lachen. Ist ein bisschen makaber, aber da gab es einen neuen Film über den Rennfahrer Michael Schumacher, der im Koma liegt. Und kurz vor dem Unfall, den er hatte, das war ein Skiunfall, hat er zu seiner Lebensgefährtin und seiner Frau gesagt, wir waren also im Skiurlaub in Frankreich, hat er gesagt, der Schnee ist nicht optimal, lass uns doch nach Dubai fliegen. Das ist so ein Gedankengang der Reichen, wo man sagen muss, na, das ist vielleicht im ökologischen Zeitalter nicht richtig zu denken.
Sehr schön, spannend. Ich habe gestern Abend mit meinem Sohn noch drüber gesprochen, dass ich jetzt Bernd Ulrich, stellvertretender Chefredakteur hier habe, was ich denn in den fragen soll. Und er hat dann nochmal, und das fand ich spannend, die Frage gestellt, was ist denn die Rolle der Medien also er hat auch gefragt, eben passt denn überhaupt noch eine Wochenzeitung in dieses schnelle Zeitalter? Aber vielleicht generell auch nochmal die Frage, was ist denn, was war die Rolle der Medien und was ist die Rolle der Medien, wenn wir wirklich so einen New Deal brauchen wollen, erreichen wollen? Müssen Medien schaffen, der auch nochmal ganz neu denken? Brauchen wir neue Medien? Genau, das fand ich einen spannenden Gedankengang und würde gern noch mal von Ihnen auch hören, der ja mittendrin ist in der Medienwelt, was Sie denken, was die Rolle von Medien ist im Rahmen von so einem neuen New Deal.
Also vielleicht erstens sagen Sie Ihrem Sohn, er soll sich um die Zeit und ihre Wöchentlichkeit keine Sorgen machen. Mhm. Die Kombination aus fließendem Nachrichtenstrom und rhythmischem Nachrichtenstrom haben wir mittlerweile nach einigem Experimentieren ganz gut im Griff. Und die Leute mögen das auch, dass wir mal zwischendurch innehalten und sagen, das ist jetzt mal eine App, in die keine aktuellen Nachrichten einfließen. Mhm. So, das ist, ich glaube, der Mensch ist rhythmisch veranlagt, deswegen mache ich mir keine Sorgen. Was die Rolle der Medien angeht, das ist natürlich, das ist wirklich eine große Sache, natürlich vor allem mehr für mich als für andere, also weil ich halt in Medien arbeite. Ich würde sagen, bezogen zumindest auf Deutschland, dass die meisten, die in den Medien irgendwas zu sagen haben, haben eine einigermaßen tiefe Ausbildung im 20. Jahrhundert. Das heißt, also dieses Gerücht, dass Journalismus neutral sein soll, ist natürlich Quatsch. Das war eigentlich immer klar in Deutschland, dass Journalismus zumindest zwei Sachen betreiben muss, nämlich einmal den Erhalt der Demokratie und der Freiheit. Und das zweite ist eine bestimmte Herangehensweise an die deutsche Vergangenheit. Und dafür wurden wir ausgebildet neben unseren fachspezifischen Sachen. Und das heißt, wir sind total darauf gepolt, das Unheil des 20. Jahrhunderts, also den Totalitarismus, schon beim T zu erkennen, spätestens beim O. Mhm. Wir erkennen ihn am Geschmack, am Geruch, von Weitem, von Nahem, in jeder beliebigen Form. Und das ist eine Lehre oder eine Kenntnis, die haben wir nicht aus Büchern nur erworben, sondern die haben wir, vor allem die etwas älter sind, haben sie erworben in Yad Vashem und in Auschwitz und in den Streits mit den Eltern oder den Großeltern. Das heißt, es ist richtig in uns, tief in uns drin, und wir haben wirklich viel dafür gemacht. So, und jetzt, was jetzt passiert ist, dass wir ein ganz anders geartetes Unheil im 21. Jahrhundert haben, ganz andere Struktur. Und eben, dass unser Alarmsystem dafür nicht gebaut ist. Und auch dieses neue drohende Unheil, was jetzt in der Welt ist, auch das kostet nochmal genauso viel Kenntnisse, genauso viel emotionale und mentale und intellektuelle Arbeit. Und das ist das, was die Medien und die Journalisten und Journalistinnen jetzt leisten müssen. Und das ist echt viel Arbeit, weil es ist ja nicht so, dass man das andere jetzt vergessen könnte. Es kann auch immer noch sein, dass etwas Totalitäres zurückkommt. Deswegen kann man das nicht sinken lassen, sondern man muss einfach noch mal genauso viel lernen, wie man schon gelernt hat. Und das ist hart, aber es ist auch schön.
Sehr schön. Meine letzte Frage, eben nachdem, ich finde es immer wichtig, dass wenn man über Krise und über eben alles, was wir meistern müssen, spricht, vielleicht auch so einen kleinen Ausblick gibt, auf was man sich denn freut. Und daher meine letzte Frage an Sie in diesem ökologischen Zeitalter. Auf was freuen Sie sich ganz persönlich am meisten, wenn wir das geschafft haben, in diesem ökologischen Zeitalter zu leben?
Ja, also das ist jetzt sehr banal, aber ich wohne in der Stadt. Ich würde sehr, sehr gerne angstfrei mich im Verkehr bewegen. Das wäre meine persönliche Utopie.
Super. Ganz großen Dank, Bernd Ulrich. Das war ein tolles Gespräch. Ich hoffe eben, es war nicht zu viel fürs Frühstücksfernsehen, das wir heute haben. Und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Ganz herzlichen Dank. Ja. Es hat Spaß gemacht. Tschüss.
Danke. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.
Danke, dass Sie heute wieder mitgehört haben. In den Shownotes finden Sie Informationen und Links zu dieser Episode. Alle Folgen gibt es auf leufana.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Zudem finden Sie Original-Filmaufnahmen der Diskussion auf unserem Leufana-YouTube-Kanal. Wir freuen uns, wenn Sie mitgeschnitten abonnieren und beim nächsten Mal wieder mithören.